Wenn ich dann so erzähle von den Dreierbeziehungen, dass die bei den Menschen zum Teil nicht so glücklich sind wie bei diesen Tieren oder so, dann verstehen die Leute das besser.
Ja. Sie meinen, man könnte noch von denen lernen, so Ménage à trois-mäßig?
Richtig.
Was wäre die Botschaft?
Dass man sich gegenseitig akzeptiert.
Die NRW-Stiftung versucht auf jeden Fall der Ménage à trois eine kuschelige Wiese zu bereiten. Das ist eine tolle Geschichte. Alle werden neugierig, wenn man dann das besondere Leben dieses Schmetterlings erzählt.
Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
Und da sagte dieser Biologielehrer zu uns, aber da ist doch der Bläuling. Und ja, was ist denn? Wieso, welcher Bläuling? Was ist denn Bläuling? Da ging's los.
Der Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling.
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 Die Wiesenknopf-Ameisen-Bläulinge.
Und ich bin einfach Maria Backer. Herzlich willkommen zu einer Förderbande-Folge, mit der Sie einmal mehr beim Scrabble gewinnen könnten. Wiesenknopf, Ameisen, Bläuling. Das sind 26 Buchstaben ohne Bindestrich. Aber eigentlich schreibt er sich eben mit einem Bindestrich und das passt auch zu ihm. Denn kaum ein Tier ist so sehr und so exklusiv auf die Verbindung zu anderen angewiesen wie dieser Schmetterling. Das Wort Ménage à trois ist ja schon gefallen und Ähnliches gilt im Grunde auch für die, die ihn schützen. Auch hier greift von mindestens drei Seiten das Engagement verschiedener Stiftungen, Biostationen und Ehrenamtlichen ineinander. Und einer, der bei allem den Überblick hat, ist Steffen Steenken. Er leitet seit fast 5 Jahren das Artenschutzprojekt Ameisenbläulinge in der Biostation Rhein-Sieg, jetzt hier im Podcaststudio. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Freut mich, da zu sein.
Vielleicht können Sie uns einmal den Falter beschreiben. Wie sieht er aus? Wobei, eigentlich sind es ja sogar zwei.
Ja, ein heller und ein dunkler.
Genau.
Wir haben da zwei hübsche, kleine, blaue Schmetterlinge. Nicht sonderlich groß. So große 2-Euro-Stück bis zu 3-4 Zentimeter. Sind unter den Bläulingen bei uns mit die größten Arten. Und auf der Unterseite zwei charakteristische Punktmuster. Der Dunkelwiesenknopf-Ameisenbläuling hat eine fragenzeichenförmige Punktreihe auf der Flügelunterseite. Oh. Beim hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling ist die Unterseite etwas heller, so eher so sandfarben mit zwei Punktreihen, die nicht fragezeichenförmig sind, sondern gleichmäßig geschwungen, die parallel zueinander laufen und auch die einzelnen Punkte sind ein bisschen weiß umrandet. Das ist quasi der mit dem Mehrpunkt, ein bisschen heller im Großen und Ganzen und der Dunkelwiesenknopf-Ameisenbläuling ist ein bisschen zurückhaltender gefärbt. Man hat diese etwas bräunliche, zimtfarbene Unterseite, die sich dann abwechselt mit einem sehr dunkel, metallic Blau, das so plötzlich aufblitzt in der Sonne.
Würden Sie sagen, der ist schön?
Der helle ist schon ein bisschen schöner, muss man, finde ich, schon sagen. Aber der Anblick vom Dunklen ist halt eher das Charakteristischere. Den hellen, den kann man tatsächlich mit ein paar anderen verwechseln. Da muss man dann eher auf das Verhalten gucken, wie kriege ich die auseinanderklamüselt. Ist es jetzt der, den ich gerade zählen will oder nicht noch ein Hauhechelbläuling? Ja, aber der Dunkle, das ist halt einfach ein bisschen eher was für die ruhigen Gemüter.
Stichwort Dreiecksbeziehung. Wie funktioniert's? Wer ist dabei?
Da sagt's Gott sei Dank dieser komplizierte Name. Wiesenknopf, Ameisen und Bläuling. Mhm. Wir fangen hinten an. Wir haben einmal den Bläuling, den Schmetterling. Der legt seine Eier sowohl bei hellem als auch bei dunklem nur auf den großen Wiesenknopf.
Eine Pflanze.
Eine Staude auf Feuchtwiesen. Und die Raupe lebt dann für 3 bis 4 Wochen in diesen Blüten. Mhm. Als nächstes wandert sie irgendwie auf dem Boden, die Forschung streitet sich wie, und wird dann von Ameisen aufgesammelt, genauer gesagt Knotenameisen. Und die beherbergen diese Raupen dann die nächsten 11 Monate, bis das ganze Spiel von vorne.
11 Monate?
Ja, bis das ganze Spiel von vorne losgeht.
Okay, dann, ja, irgendwann fliegt die doch wahrscheinlich auf und muss raus.
Genau, also die Raupe, die frisst sich bei den Ameisen an der Brut durch.
Die futtert die Kleinen.
Genau, futtert die Kleinen. Beim dunklen Wiesenknopf Ameisenbläuling imitiert die Raupe auch so ein bisschen. Die Larven wird auch ein bisschen von den Ameisen gefüttert.
Was hatten die davon, dass sie den beherbergt?
Gar nichts.
Wirklich gar nichts?
Gar
das
nichts.
Macht sie nur, weil der Duft sozusagen ihr Programm abspult.
Ja. Mhm. Da geht einfach der Brutinstinkt los, dass man sich um die Jungen kümmern muss, die durchfüttern, die beschützen, die ins Nest eintragen. Und irgendwann im Mai, Juni verpuppen sich diese Raupen dann, wenn die richtig schön rund gefuttert sind, entwickeln sich zum Schmetterling. Und der fertige Schmetterling muss, bevor er seine Flügel richtig aufgepumpt hat, dann erstmal aus dem Ameisennest fliehen.
Sonst wird er selbst gegessen?
Genau. Dann riecht er nämlich nicht mehr nach Ameise. Das hat die Raupe vorher nämlich gemacht. Mhm. Ja, krabbelt da irgendwie raus. Irgendwo hängt er sich dann ins Gras, pumpt seine Flügel auf und dann geht das Ganze wieder los. dass er sich Weibchen sucht.
Und was ist in einer ganz kurzen Formel die Herausforderung jetzt für den Wiesenknopfameisenbläuling? Was macht dem Falter das Leben gerade so schwer?
Dass es einerseits durch den Klimawandel den Ameisen zu trocken wird, zu warm wird und dementsprechend diese Ameisen seltener werden. Und auf der anderen Seite auf vielen Wiesen heutzutage die Wiesenknöpfe nicht mehr den Sommer über durchblühen können, weil da oft gemäht wird. Und diese beiden Faktoren, das eine ist Klimawandel, das andere ist Landnutzungswandel, fallen dazu zusammen, dass wir nur noch auf sehr wenigen isolierten Wiesen überhaupt noch Ameisenbläulinge haben.
Und die reichen nicht?
Nee.
Und das ist ja der Punkt, an dem zwei Stiftungen, zwei Biostationen und noch sehr viele engagierte Menschen ins Spiel kommen. Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung, hat mir erklärt, wie eins zum anderen kam, dass die Unterstützung dort so läuft.
Wir unterstützen das Engagement von Heidrun Brieskorn. Sie hat sich mit ihrem Mann es zur Aufgabe gemacht, für diese Schmetterlinge ganz praktisch im Naturschutz was zu tun. Das haben sie über 40 Jahre lang mit der BUND-Arbeitsgruppe Mittlere Sieg getan. Also ganz praktischer Naturschutz. Sie haben angepackt mit ihren Freunden, mit ihren Mitstreitern. Und dann haben sich die beiden überlegt, was können wir tun, um dieses Engagement auf ein langfristiges, sicheres Fundament zu stellen. Und die Überlegung, die sie angestellt haben, war, eine Stiftung zu gründen. Eine eigene Stiftung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Schmetterlingen optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Und damit diese Stiftung möglichst viel Wirkung entfaltet und sie auch von vielen bürokratischen Aufgaben selber befreit sind, haben sie sich eine Partnerin gesucht und das ist die NRW-Stiftung. Wir sind die Treunehmerin für die Marcolinia-Stiftung NRW, also benannt nach dem biologischen Namen für die Schmetterlinge, Marcolinia. Und wir erledigen viele Aufgaben für das Ehepaar Heidrun und Egbert Brieskorn, dass wir zum Beispiel diese ganzen bürokratischen Fragen, Anlagevermögen und Steuererklärungen, solche Sachen, das machen alles wir hier im Haus.
Stiftungsgründung war im Jahr 2008. Leider starb Egbert Brieskorn schon wenige Jahre später. Und seither führt Heidrun Brieskorn die Stiftung allein weiter, kümmert sich fast täglich um die Flächen, das Monitoring der Falter, schreibt Berichte. In ihrem Engagement ist sie dann wiederum aber nicht ganz allein. Da ist ja noch das Ameisenbläuling-Artenschutzprojekt und das leitet Steffen Steenken von der Biostation Rhein-Sieg und sie arbeiten ja auch ganz eng mit ihr zusammen, sind vernetzt. Ne? Worum geht es bei Ihrem Projekt und wer ist da alles mit an Bord?
Bei meinem Projekt geht es darum, die ganzen Ameisenbläulingsvorkommen, die wir im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Ostkirchen haben, im Endeffekt so zu schützen, wie die Heidrun das auch macht. Also es gibt Flächen, die sind im Eigentum von Landwirten, es gibt Flächen, die sind im Eigentum von Kommunen, die werden auch von Kommunen gepflegt oder Landwirte verpachtet oder die gehören der NRW-Stiftung oder uns oder sonst wem. Das ist ein absolut buntes Sammelsurium und bei jeder Fläche muss man wieder von vorne anfangen und nachdenken, okay, was kann ich hier denn jetzt überhaupt machen, wo sind meine Spielräume, wo habe ich mir überhaupt einen Park an die Fläche, was kann ich da machen?
Das ist ja eine Menge Arbeit und es scheint auch sehr verstreut zu sein. Das würde ohne Ehrenamtliche wahrscheinlich auch nicht laufen, oder? Ohne Buftis, also Bundesfreiwilligendienstler, sind die auch alle mit in diesem Projekt eingebunden?
Ohne würde ich ein vernünftiges Monitoring alleine gar nicht hinbekommen. Ich habe über 70 Flächen, die ich mir im Sommer anschauen muss und auf jeder von diesen 70 Flächen muss ich mindestens dreimal im Sommer gewesen sein, innerhalb von der Flugzeit von dem Bläuling, das sind 6 Wochen. Seitdem ich diese Ehrenamtsgruppe habe, habe ich meine Anzahl an Zählterminen auf den Wiesen mehr als verdoppelt. Also habe ich viel bessere Daten jetzt dazu, wie es den Bläulingen eigentlich geht.
Die NRW-Stiftung unterstützt ja auch hier das Engagement und zwar seit fast 5 Jahren als Förderprojekt. Wir hören auch mal Geschäftsführer Stefan Ast.
Großer Erfolg auch schon in dem, was wir erreichen konnten. Wir haben insgesamt über 560.000 Euro schon investiert für den Erwerb von Flächen, für die Entwicklung dieser Maßnahmen, auch projektbezogen eine Stelle bei der Biostation im Rhein-Sieg-Kreis ermöglicht. Das ist der Steffen Steenken, der diese Arbeit macht, koordiniert und eben auch praktische Naturschutzarbeit macht, das Ganze aber auch fundiert begleitet durch ein Monitoring, durch Beobachtung, auch durch eine Evaluation, welche Maßnahmen eignen sich, wie können wir das verbessern, optimieren, was können wir noch machen, um mehr für den Wiesenknopf-Ameisenbläuling zu erreichen. Und ich glaube, zwischen den beiden, also zwischen dem Steffen Steenken und der Heidrun Brieskorn, ist über diesen Schmetterling auch eine tolle Freundschaft entstanden.
Den Eindruck hatte ich auch übrigens, Herr Steenken, dass Sie bei Frau Brieskorn echt einen Stein im Brett haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und andersrum, denke ich. Kann sein, oder?
Ja.
Schön. Ich würde sagen, es ist Zeit, mal aufs Feld zu gehen, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was das eigentlich für eine Arbeit ist, die Sie da zusammen machen.
Förderbande unterwegs.
Eckern. Hallo.
Ich bin nämlich jetzt gerade am Ausgehen, ja, super. Weil es noch nicht ganz Viertel vor ist.
Genau.
Aber das ist schön.
Sie haben nicht übertrieben.
Am äußersten Rand von Altorf, südlich der Sieg, hole ich erstmal Heidrun Brieskorn in ihrem verwunschenen Häuschen im Wald ab. Dieser Samstag Ende Juni verspricht heiß zu werden, darum sind wir früh unterwegs zu einer ihrer Wiesen. Etwa 10 Minuten mit dem Auto. Normalerweise fährt Heidrun Brieskorn natürlich selbst. Dass sie 84 Jahre alt ist, würde man nicht vermuten. Sie strahlt vor Energie und Tatendrang.
Wir fahren jetzt prima, wir sind hier in der Zeit.
Wir sind super in der Zeit, ja.
Einfach hier rechts, da ist schon, die Ingrid ist schon da.
Können Sie da noch raus?
Und ja, natürlich, selbstverständlich. Und der Steffen ist auch schon da.
Super.
Steffen Stehnken hat sich mit dazu gesellt und auch Ingrid Dittmann, die als Ehrenamtliche beim Monitoring hilft.
Morgen!
Hallo!
Ingrid Dittmann. Hallo Frau Dittmann.
Steffen Stehnken.
Hallo Maria.
Sich angezogen.
Vor uns liegt eine Wiese, die sich auf den ersten Blick nicht besonders von anderen Wiesen unterscheidet. Aber die drei sehen natürlich viel mehr.
Wir gucken, ob der Wiesenknopf so weit ist, dass er anfängt, Blüten zu bekommen. Denn dann können wir aktiv werden. Dann können wir die Schmetterlinge, wahrscheinlich die ziemlich gleichzeitig kommen, ja, aus der Erde, aus den Ameisennestern. Dann können wir die Schmetterlinge anfangen zu zählen. Ja? Und zwar mache ich das mit der Ingrid zusammen.
Ja, ja. Und wie sieht das dann aus? Streifen Sie dann jetzt irgendwie mit dem Fernglas eher ab? Oder?
Ja, also erstmal werden ja die Bambusstöcke gesetzt.
Aha.
Ja, also wenn die Ingrid anfängt mit mir zu gehen, dann stehen die Bambusstöcke schon, genau. Weil das die Vorbereitung ist.
26 Bambusstöcke von Hand in trockenen Boden einzupflocken, kann durchaus mühsam sein, sagt Heidrun Brieskorn, deren Hände übrigens früher vor allem Bratsche gespielt haben. Sie war Berufsmusikerin im WDR-Sinfonieorchester. Jetzt gibt die Natur ihr den Takt vor und statt Bogen und Griffbrett nimmt sie jetzt eben Geräte in die Hand, die beim Schmetterlingezählen für Orientierung sorgen.
Woran erkennen Sie, wann es soweit ist, wenn Sie den Wiesenknopf jetzt so vor sich haben?
Häufig wiederkommen und
weil
gucken.
Der hat wirklich, also der macht so lange Halme bei der Blüte und hat dann wie so ein Knöpfchen oben.
Daher der Name.
Ne? Ja. Daher das der Name. Und dann irgendwann gehen die Blüten auf, aber da muss man von näher gucken.
Der Wiesenknopf ist auch selbst ein guter Orientierungspunkt. Er kann an die 2 Meter hoch werden, wenn auch selten.
Man kann den Nährstoffgehalt im Boden sehr gut am Wiesenknopf sehen. Ob der, wenn es magerer ist, hier auch, wird der vielleicht so also die Höhe, ne, so hüfthoch. Und wir haben auch Flächen, wo der mal so gerade kniehoch wird. Das ist ganz unterschiedlich.
Während ich noch etwas über die Konkurrenzpflanzen lerne, die dem Wiesenknopf das Leben schwer machen und wie wichtig der richtige Zeitpunkt des Mähens ist, wo der Unterschied zwischen Minimalmaht und Vollmaht liegt, zeigt sich ein
Knöpfchen. Und
ich habe auch, da ist ein Knöpfchen, ne?
Genau.
Ich sehe es.
Die erste Blüte.
Damit ich die mal aus der Nähe sehe, geht's rein in die Wiese, über den Zaun.
Da ist aber Elektrizität drin, ne?
Das merkt man nicht.
Ich bin noch nie über einen bestromten Zaun gestiegen.
Das ist nicht so schwierig.
Mach mal so.
Ah, cool, danke.
Vorsicht, da ist der Wiesenknopf.
Alles voll mit Wiesenknopf.
Ja, man muss gucken, wohin man tritt.
Okay, ich gehe dahin, wo Sie treten, dann kann ich nichts falsch machen.
Das ist jetzt das Feeling, wenn wir zählen. Ne? Dann gehen wir ganz genauso und gucken halt rechts und links. Ne?
Ja.
Aber der Wiesenknopf ist ein toller Anhaltspunkt, weil den fliegen die Bläulinge an. Und dann kann man die ganz schön wahrnehmen.
Ja, vor allem sieht man hier jetzt schön einerseits, der kommt so schon von unten, verzweigt sich so nach und nach, dann immer endständig diese knopfige Blüte. Und wir haben hier jetzt einerseits schon die Knospen, die ist auch schon so langsam rot färben. Und hier sieht man sehr schön, das sind ganz viele Einzelblüten, die halt in so einem ovalen Knubbel zusammensitzen.
Es könnte uns jetzt also passieren, dass das jetzt auch gleich noch aufgesucht wird von einem Wiesenknopf-Ameisenbläuling.
Dann wäre ein bisschen vor der Zeit, aber das gibt es. Also Ende Juni gibt es ja auch in anderen Jahren schon sozusagen das Aufwachen der Raupen, die sich verpuppt haben und dann Schmetterling werden und dann schnell aus der Erde müssen, weil die Ameisen am Geruch merken, dass da ein Feind ist.
Ja, der hat sich ja auch die ganze Zeit nicht so freundlich verhalten.
Ja, richtig. Aber da hatte er einen anderen Geruch noch.
Mhm.
Da war der Geruch so ähnlich ameisenähnlich.
Ja.
Und das ändert sich dann.
Der Wiesenknopfameisenbläuling braucht genau diese Knotenameise zum Überleben und genau diese rote Wiesenknopfblüte. Viel Spielraum hat er nicht.
Deswegen ist er ja so gefährdet. Ja, er hat den Weg zur Verbreiterung noch nicht gefunden.
Das ist so, als würde ein Mensch sagen, ich esse nur Kaviar.
Ja.
So einen unterstützen Sie.
Ja, ganz gutes Beispiel, obwohl ein bisschen fantasievoll, ja. Ja.
Das Kaviar-Beispiel ist gar nicht so verkehrt. Ja, weil für Leute, die an einem Fluss wohnen, der voller Störe ist, wäre es ja eigentlich eine ganz normale Nahrungsressource,
ja.
Ne? Sich vielleicht viel von Kaviar zu ernähren. Und mit dem Bläuling ist es eigentlich ganz ähnlich. Dieser Wiesenknopf und diese ganze Artengemeinschaft mit den Ameisen zusammen war mal was Häufiges, muss was Häufiges gewesen sein. Es hätte sich diese Art niemals so entwickeln können.
Mit anderen Worten, Wiesen wie diese waren über lange Zeit der Normalfall und sehr verbreitet. Heute sieht das anders aus.
Bis zu 5-mal im Jahr mähen die Landwirte. Und da ist natürlich keine Chance mehr für irgendeinen Schmetterling oder die Ameisen. Die werden durch die schweren Maschinen, die schweren Traktoren ja auch gedrückt, ja, und dezimiert.
Verändert die Pflanzenwelt, ne? Dann sind nur noch bestimmte Pflanzen vorhanden.
Und weil der Schmetterling auch noch ein ziemlich holpriger Flieger ist, er taumelt eher in der Luft, schafft er keine langen Distanzen. Es ist also wichtig, dass die nächste Wiese gleich nebenan ist. Heidrun Brieskorn und ihr Mann haben dafür eine Menge Einsatz beim Flächenkauf gezeigt.
Das war gar nicht einfach. Und besonders die letzte, das war eine Erbengemeinschaft mit 6 Mitgliedern. Und das zog sich das über 20 Jahre hin. Ja, und die Hauptverantwortliche ist dann gestorben und dann ging es wieder los mit der Diskussion und so weiter. Also es war sehr, sehr schwierig, kann ich sagen. Die Briefe, die ich geschrieben hatte und mein Mann vorher, also da würden Sie staunen, ja, da würden Sie staunen.
Eigentlich staune ich hier ohnehin die ganze Zeit über die große Entschlossenheit von Heidrun Brieskorn, die vor 2 Jahren aus gutem Grund für ihr Engagement den Verdienstorden des Landes NRW bekommen hat. Ich staune über die Schönheit einer Wiese und wie klug hier auf kleinstem Raum alles ineinander greift. Auch wenn ich an diesem Tag keinen einzigen Wiesenknopf-Ameisenbläuling sehe, wird klar, wie tiefgreifend der Einsatz für diese Tiere ist, welche Tragweite das Ganze hat. Und außerdem jagt eine atemberaubende Geschichte die andere, zum Beispiel die vom Jakobskreuzkraut, das sich hier einmal enorm verbreitet hat. Ziemlich schlecht, wenn man das Heu noch verkaufen will. Es ist Gift fürs Vieh. Also?
Ich glaube, 9 Tage war ich im Stück am Arbeiten. Und zwar das Jakobskreuzkraut während der Blüte des Wiesenknopfes. Während auszureißen mit Wurzeln. Ja? Und dann müssen Sie bei jedem Schritt überlegen, treffen Sie einen Wiesenknopf, das wollen Sie nicht. Ja? Und dann laufen Sie wie ein Storch sozusagen durch die Gegend. Und was sollen Sie mit dem Ausgerissenen? Da müssen Sie auch überlegen, wo deponieren Sie das und so weiter. Also das war ganz, ganz schlimm, war das.
Schlimm auch, wenn immer wieder Leute auf die Wiese latschen, trotz Infoschildern. Oder deren Hunde. Oder, weil es so lecker ist, Wildschweine. Die haben hier schon wortwörtlich alles auf den Kopf gestellt. Ganze Erdschollen lagen falsch rum. Heidrun Brieskorn fing dann also an, jeden Wiesenknopf von Hand wieder umzudrehen.
Und habe gesehen, das schaffe ich nicht. Und darum habe ich wieder die Hilfe bekommen von dem BUND Rhein-Sieg. Und das war wirklich sehr gut. Da kamen die Buftis und haben mitgeholfen, die Schollen umzudrehen wieder.
Die Wildschweine sind übrigens auch der Grund, warum hier heute ein Elektrozaun angebracht ist. Sanftere Vergrämungsmethoden haben sie schlicht ignoriert. Dies hier scheinen die Tiere zu verstehen. Sie bleiben weg. Mit Menschen kann man zum Glück reden und im besten Fall für Verständnis werben.
Wenn ich dann so erzähle von den Dreierbeziehungen, dass die bei den Menschen zum Teil nicht so glücklich sind wie bei diesen Tieren oder so, dann verstehen die Leute das besser.
Ja. Sie meinen, man könnte noch von denen lernen, so Ménage à trois-mäßig?
Richtig.
Was wäre die Botschaft?
Dass man sich gegenseitig akzeptiert.
Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling hat übrigens noch eine Botschaft. Er ist nicht einfach ein merkwürdiger Exot in der Tierwelt, den ein paar nerdige Naturfreunde vor dem Lauf der Dinge bewahren wollen.
Der Bläuling ist nicht da, weil die Artenvielfalt so hoch ist, sondern die Artenvielfalt ist so hoch, weil der Bläuling da ist und wir pflegen.
Wenn der es schafft, schaffen es auch viele andere.
Ja, ganz genau.
Ja, zurück im Studio mit dem Leiter des Artenschutzprojekts, Steffen Stehnken. Wie ist das eigentlich? Berührt Sie der Wiesenknopf-Ameisenbläuling besonders oder geht es eher um das, wofür er steht?
Am Anfang war es das, wofür er steht, als diese artenreichen Wiesen und Element der Natur, das wir in unserer Landschaft kaum noch haben. Ja. Mittlerweile haben die sich so ein bisschen zu meinen Kindern entwickelt. Also für die Heidrun ist es wahrscheinlich ganz genauso. Ich arbeite ja im Rhythmus der Bläulingen im Grunde. Bin 6 Wochen draußen, schaue das Ganze und der Rest, da sind die Bläulinge weg. Es lädt alles nur noch in meinem Kopf ab. Mhm. Und arbeite aber halt wieder auf die nächste Saison hin. Und dann kulminiert das halt im Sommer. Und bis dahin ist alles nur so, was kann ich hier noch machen, was kann ich da noch machen. Ja. Ganz viel Planerei. Und das baut dann, glaube ich, einfach so eine Bindung auf. Also ein bisschen so glücksspielmäßig. Ne? Man fiebert die ganze Zeit und irgendwann bekommt man dann seine Belohnung und dann ist man wieder fürs nächste Jahr angefixt.
Ja, verstehe. Wir haben ja die ganze Zeit von einer Dreiecksbeziehung geredet, aber ich habe noch im Ohr aus dem Vorgespräch mit Ihnen, dass es noch eine beteiligte Ebene gibt, noch ein Tier. Wird es Polyamorie so jetzt?
Oh nee, schwierig. Da hängt sich einfach noch ein glücklicher Vierter an die ganze Sache dran. Neotypus melanocephalus.
Die heißt?
Die Wiesenknopf-Ameisenbläulings-Schlupfwespe.
Wow, also wenn man die im Scrabble hat, dann hat man aber wirklich gewonnen, oder?
Ja, ja.
Gut, also Schlupfwespe, was macht die?
Die Weibchen von diesen Schlupfwespen, die sind eigentlich auch übrigens sehr schön. Die umkreisen krabbelnd diese Blüte und tasten die ab und riechen, irgendwo ist da drin vielleicht irgendwo so eine Bläulingsraupe. Dann bleiben sie stehen, krümmen ihren Hinterleib nach vorne und dann haben die so einen langen Legestachel, mit dem die dann da irgendwo reingehen in diesen Blütenkopf. Der ist halt in sich ein relativ beweglich und dann tasten die wahrscheinlich danach, ob die dann irgendwo mal eine Raupe finden.
Wenn die eine finden. Sich die?
Nee, snacken die nicht, die legen dann Ei rein.
Ah.
Ja, mit ihrem Legestachel. Und dieses Ei bleibt dann erstmal die ganze Zeit in dieser Raupe drin. Und wenn die sich dann im Ameisennest verpuppt, merkt, dass dieses Ei schlüpft, daraus kommt die Wespenlarve und futtert von innen diese Puppe auf. Und aus diesem Kokon schlüpft dann halt diese fertige Wespe.
Aber Sie sind fein mit der Schlupfwespe?
Ja.
Okay.
Das ist, die hat sich halt einfach ihre Nische ausgesucht, ja, die für sie funktioniert. Und das ist nochmal so ein Ding, so eine Art wie diese Schlupfwespe kann sich nur entwickeln, wenn diese Ressource Ameisenbläuling in einer entsprechenden Menge und Stetigkeit verfügbar gewesen ist. Das heißt, es muss nochmal ein Indiz dafür sein, dass Ameisenbläulinge mal was ganz Alltägliches gewesen sein müssen früher.
Wir müssen bitte noch über ein paar wichtige Dinge sprechen, ohne die das ganze Projekt nicht gelingen kann. Da ist einmal diese große Herausforderung der Maat, des Mähens. Mhm. Sie haben gut 6 Wochen vor unserem Treffen, also Mitte Mai, die Wiesen kurz gemacht. So klingt das. Was macht die Maat so kompliziert?
Das sind einerseits die Standortbedingungen von diesen Bläulingswiesen. Das sind meistens Feuchtwiesen und entsprechend weich ist der Boden.
Mhm.
Das heißt, man kann da eigentlich nicht mit normalen Traktoren drauf, ohne alles zu Klump zu fahren. Das heißt, wir haben so einen kleinen Traktor, ein normaler Landwirt würde da Spielzeugtrecker zu sagen. Das nächste ist dann der Mahd-Zeitpunkt. Mhm. Der ist halt auch nochmal schwierig, weil das muss runtergemäht werden, noch lange bevor der Wiesenknopf anfängt zu blühen, irgendwann im Mai, damit der Wiesenknopf überhaupt Zeit hat, rechtzeitig zu blühen, bis die Bläulinge kommen. Gleichzeitig ist aber die Zeit, in der wir mähen können, Regenzeit. Und das Gleiche ist es halt auch wieder im Herbst. Ab dem 15. September können wir nochmal mähen. Ist auch so eine Zeit, wo es oft regnet. Und wenn es einem in die Maat reinregnet, dann hat man Probleme damit, das Heu einzusammeln, das zu pressen, das runterzukriegen von der Fläche. Die ganze Logistik wird unheimlich schwierig. Aus einem Tag Arbeit wird eine Woche.
Also die Maat ist das eine große Thema. Und wir hatten auf der Wiese auch schon mal ausführlicher über die Knotenameise gesprochen, die ja eine Schlüsselrolle im System Wiesenknopf-Ameisenbläuling hat. Und die gilt als das neue Sorgenkind. Warum?
Die Knotenameisen hatte man früher in dieser Dreiecksbeziehung gar nicht so richtig auf dem Schirm als Problem.
Mhm.
Jetzt war es früher so in der Literaturstand, dass diese rot-gelbe Knotenameise, auf die die Bläulinge angewiesen waren, gelten als die häufigste Feuchtwiesenameise und eigentlich als eine Ameisenart, die überall vorhanden ist. Wenn man aber weiß, wie viele Ameisenlarven so eine Ameisenbläulingsraupe über den Winter vertilgt und dass diese Knotenameisen relativ kleine Nester machen, vielleicht so 2 Fäuste, mehr ist das gar nicht, dann ist das eine hohe Belastung für so ein Ameisennest. Und dementsprechend gut muss es denen gehen, damit die überhaupt eine einzige Raupe mit ihrem Nest durchfüttern können über diesen ganzen Winter. Und wenn jetzt bei den Ameisen irgendwo ein Problem auftaucht, zum Beispiel, dass es halt klimawandelbedingt immer trockener wird und die halt einfach nicht mehr die richtigen Lebensbedingungen vorfinden, dann sind diese Nester vielleicht noch da, aber nicht mehr so in dem Zustand, dass diese Raupe da durchkommt.
Mhm. Ja, ich habe auch gelernt, Sie können den Wiesenknopf, die Pflanze, also nachzüchten und neu ansiedeln, aber eine Ameise, das geht ja nicht.
Ja, das Umsiedeln von diesen Knoten Ameisen wäre sogar gar nicht so das Problem. Ich habe vor einer Weile noch auf einer Tagung einen Experten sprechen gehört, der sagte, ja, im Grunde kann man sich das Ding nehmen, mit einer Schaufel einfach in so ein Eimerchen schaufeln, auf die nächste Fläche gehen, das Ding da auskippen und innerhalb von ein paar Stunden oder einem Tag haben die sich ihr Nest wieder neu strukturiert und sind da angekommen. Aber wenn ich die auf eine Fläche bringe, wo die Lebensbedingungen einfach nicht passen, weil sie halt trockener geworden ist, weil sie wärmer geworden ist, dann kann ich da so viele neue Ameisennester hinbringen, wie ich will. Die halten sich ja nicht lange, die gehen alle ein. Und der Punkt, wo ich jetzt anpacken muss oder wo wir in Zukunft anpacken müssen, ist, wie kriegen wir diese Flächen so gemanagt, dass die Lebensbedingungen für diese Ameisen wieder passen. Und das wird wahrscheinlich darüber laufen, dass wir immer weniger mähen in den Flächen. Da
sind wir wieder bei der Maat und bei den Terminen. Genau. Staffelmaat und so weiter. Genau. Das waren das alles so Begriffe, die dann auf der Wiese fielen, die früher exotisch waren, heute offensichtlich.
Ja, heute geht das nicht mehr anders. Streifenmaat ist das Thema an der Stelle, dass man wirklich sagt, Hälfte der Fläche bleibt mehr oder weniger jedes Mal stehen. Da haben die Knotenameisen ihre etwas höhere Vegetation, dadurch ist es ein bisschen feuchter am Boden und ein bisschen Rückzugsraum. Und dazwischen die gemähten Streifen, die sind dann besser für die Wirtspflanze, die halt nicht so viel Konkurrenz durch andere Pflanzen verträgt. Und wir wollen eigentlich möglichst viel Kontaktzone zwischen diesen ungemähten und den gemähten Streifen.
Als ich mit Ihnen, mit Heidrun Brieskorn und Ingrid Dittmann unterwegs war, da klang es ehrlich gesagt so, als würde die Arbeit eigentlich nie aufhören. Aber das Artenschutzprojekt für die Ameisenbläulinge endet ja jetzt, Ende 2025. Gibt es für Sie ein Fazit?
Ameisenbläulinge sind auf jeden Fall eine Sisyphusarbeit. Und mit einem Projekt haben wir jetzt einerseits ein Netzwerk aufgebaut aus Ehrenamtlern, das es so in der Zwischenzeit nicht mehr gegeben hat. Wir haben das Ganze auch wieder ins Bewusstsein gefördert, auch bei den Kreisen, bei den Kommunen, die jetzt auch wieder viel besser mit uns zusammenarbeiten und auch die Kooperation mit dem BUND gestärkt. Und wir haben jetzt verschiedene Akteure zusammengebracht, die sich wieder um dieses Thema vernünftig kümmern, dieses Thema wieder aufs Tableau gebracht.
Also es geht weiter?
Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich werde ja bei der Biostation jetzt demnächst bleiben.
Und ja, das können wir ruhig jetzt mal sagen. Ja. Und zwar bald auch als Leiter der Biostation. Glückwunsch an der Stelle nochmal.
Dankeschön. Und das ermöglicht mir dann halt auch einfach, dieses Thema weiter zu verfolgen. Vielleicht nicht so in der Intensität, wie wenn ich nur für die Bläulinge angestellt wäre, aber ich kann halt dafür sorgen, dass wir an der einen oder anderen Stellenstraube ein bisschen was machen. Wir können den Kontakt halten zu den anderen Akteuren und das Thema einfach nicht mehr einschlafen lassen. Und wir werden in den nächsten Jahren auch viel mit den Behörden nochmal drüber sprechen müssen. Wie sieht so ein angepasstes Management aus? Was müssen wir da anders machen? Muss man da Richtlinien vielleicht sogar umstricken? Es wird, je weiter der Klimawandel fortschreitet, immer komplizierteres und spannendes Thema bleiben.
Steffen Stehnken, vielen Dank, dass Sie uns all diese Eindrücke, die Zusammenhänge erläutert haben und das Beziehungsgeflecht des Schmetterlings erklärt haben. Ich werde den Namen, glaube ich, nicht mehr vergessen. Wiesenknopf Ameisenbläuling. Ich hoffe, ich treffe ihn auch mal persönlich. Bis Ende August ist er ja noch unterwegs, ne?
Ja.
So den Dreh. Dann werde ich nochmal ausschwärmend Ausschau halten. Ihnen alles Gute und bitte auch nochmal ganz dolle Grüße an das ganze Team zu
Richtig
Hause.
Aus.
Danke. Ja, das war's für diese Folge. Danke auch an alle, die uns zuhören und folgen. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie gerne den Link zur Förderbande, geben Sie uns auch gerne ein Feedback und wie immer gilt, wer mehr NRW-Stiftung erleben will, einfach Mitglied im Förderverein werden. Alle Unterlagen gibt's unter nrw-stiftung.de. Und wenn Sie selbst Unterstützung für Ihr gutes Projekt suchen, melden Sie sich doch auch. Vielleicht ist es der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer. Machen Sie es gut und wenn Sie mögen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Das war Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.